Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, herzlich willkommen. Jetzt gleich gibt es ein bisschen Lesung zu den drei Steinen. Meiner Graphic Novel, die jetzt im letzten erschienen ist bei Panini. Vorher gab es auch schon eine Schulbuchausgabe, 5000 Stück, finanziert durch das Regierungsprogramm Demokratie Leben. Mit hier vorne sitzt als erstes Marian Meinert-Schönfeld, Comiczeichner Mamai. Der hat so, war auch so genial und hat das Layout gemacht von meinem Buch. Aber wir kennen uns seit Jahren von dem Comic-Seminar in Erlangen. Marian kommt aus Dresden, der Pegida-Stadt, und kennt natürlich auch die ganzen Pegidioten, auch die Nazi-Hools aus Dresden etc. Meine Geschichte spielt ja in den 80er Jahren in Dortmund, wo dann unter anderem auch Mitglieder der Borussenfront Dortmund mir das Jochbein gebrochen haben und ich zwei Mordanschläge überlebt habe. So, jetzt Nazi-Pappnasen und Pegidioten in Dresden. Erzähl mal ein bisschen.
Naja, das ist ja wahrscheinlich wie heutzutage bei den Jugendlichen auch in der Schule. Man kennt sich einfach schon aus der Klasse. Man hat zwei, drei Leute dabei in der Schule, die rechtsradikal sind. Und bei uns war das so damals, Ende der 80er Jahre, als ich so 18, 19 war, kurz vor der Wende, da ist man zusammen, da wusste man noch gar nicht, dass das ein Nazi ist, da ist man zusammen ins Stadion gegangen, zu Dynamo Dresden, hat die Fußballspiele angeschaut und zwischendurch hat man dann mitbekommen, ganz komisch, der Typ, mit dem ich die ganze Zeit in der Schule gewesen bin, teilweise in derselben Klasse, der hatte rechtsradikale Einstellungen. Und ich bin aber selber durch mein Familienhaus links erzogen worden und sehr humanistisch. Mich hat das immer gestört und ich habe dann immer versucht, ein bisschen gegenzuhalten, auch mit den Argumenten. Und das ist mir teilweise gelungen, teilweise nicht gelungen. Habe zur Wendezeit in kirchlichen Vereinen, in der Kirche von unten zum Beispiel, Konzerte mit organisiert, habe dort mit meiner Punkband gespielt. Und dort waren wir dann direkt immer Ziel, also sehr oft Ziel von Neonazi-Übergriffen. Und da hat man dann teilweise Leute gesehen, die man von früher her kannte, die früher mit einem selben Stadtbezirk in der Klasse gewesen sind, die in der Schule gewesen sind, die man durch die Clique kannte. Die standen dann auf einmal mit Vollglatze und Bomberjacke einem gegenüber und wollten einen aufs Maul hauen. Und das ist auch teilweise passiert. Ich habe also auch wirklich Freunde, die dann die Übergriffe erleiden mussten. Und es gab da immer Spektakel hin und her. Und ich denke aber, dass das jetzt in 90er Jahren, dachte ich, dass 2000er Jahren, dass das ein bisschen zurückgegangen ist. Aber in letzter Zeit, seit 3-4 Jahren, stelle ich fest, dass auch die aggressiven Übergriffe von Nazis oder auch Leuten, die sich nicht als Nazis begreifen, aber ausländerfeindliche Übergriffe in Dresden und der Straßenbahn zunehmen. Das habe ich selber auch erlebt und finde das gruselig, oder Nils?
Ja, gruselig. Was wir eigentlich nicht wahrhaben wollen in Deutschland, der mordende Mob ist längst unter uns. Es war nicht die RAF, es waren die Rechten. Inoffiziell seit den Anschlägen des Anschlag im Oktoberfest 1980 haben wir über 900 Todesopfer zu beklagen, inoffiziell. Offiziell seit dem Mauerfall sind es über 170. Die Dunkelziffer ist wesentlich höher. In den letzten zwei Jahren, das Bundeskriminalamt hat gemessen, es gab über 900 Brandanschläge an Flüchtlingsunterkünfte. Und davon sind insgesamt nur 25 Täter verurteilt worden. Wenn man davon ausgeht, dass pro Brandanschlag mindestens 2 bis 3 Täter sind, kann man davon ausgehen, dass es ungefähr nur 3% der Täter sind, die überhaupt vor Gericht gestellt werden. Jetzt erkläre ich mal ein bisschen die Situation. Dortmund Anfang der 80er Jahre, das war die hohe Arbeitslosenquote, die Zechen haben dicht gemacht, es gab teilweise bis zu 29% Arbeitslose. Das hat für die Neonazis dann die Argumentation leicht gemacht zu sagen, hey, da vorne, der Gastarbeiter nimmt deinem Papa den Arbeitsplatz weg. Das war aber nicht so. Das war die Globalisierung, der Kohle und Stahl war irgendwo billiger in Polen oder in Russland. Deshalb waren die Arbeitsplätze weg, aber so sind die reingekommen. Und was in meiner Geschichte zu sehen ist, dass es damals Altnazis waren, ehemalige SS-Leute und Gestapo-Leute, die in der Entnazifizierung irgendwie durchgerutscht sind. die quasi den ganzen Dortmunder Westen verseucht haben, auch die erste Generation der Neonazis radikalisiert haben, wie SSI, Siegfried Borchardt, ich nenne ihn gerne auch Arschgeige. Siegfried Borchardt war vernetzt dann zum Beispiel auch mit Michael Kühn. Michael Kühn hat dann mit der FAP die Ost- und West-Neonazis zusammengeführt. Im Osten Deutschlands waren die Neonazis vom Mauerfall nur in Kameradschaften organisiert. Die durften keine Vereine, keine Parteien etc. gründen. Michael Kühn war 2 Wochen nach dem Mauerfall drüben, hat sich mit denen getroffen in Ostberlin. Und jetzt haben wir da diese Strukturen, teilweise in Mecklenburg-Vorpommern, wo Neonazi-Organisationen in den alten Immobilien drin sind, wo früher die FDJ drin war. Und das ist schon ziemlich krass. So, und als Einstieg zu meinem Thema würde ich jetzt erstmal den Trailer abspielen. Viel Spaß damit. Spaß weniger.
Dortmund Anfang der 80er Jahre. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit nach dem Niedergang von Kohle und Stahl hatten die Neonazis leichtes Spiel. Als ich in der Schule meine Meinung dagegen äußerte, das fast umgebracht.
Danke. Ja, und jetzt, ich hatte jetzt zum Beispiel eine Lesung auch gehabt beim BVB. Am Montag war das im Borussiaum, am Freitag noch beim Heimspiel sozusagen mein Buch vorgestellt gegen FC Ingolstadt. Da war auch das Thema neue Gewaltstrukturen, der Hooligan-Gewalt, wie sie heute sozusagen stattfindet. Und da kommen wir gleich nach dem zweiten Teil meiner Lesung nochmal darauf zu. Aber ich habe einen kleinen Erfahrungsbericht hier von einem Mitarbeiter meines Verlegers, der selber miterlebt hat, wie eine Hooligan-Gruppe ihm von der Tribüne verdrängt hat. Hast du mal kurz was dazu sagen? Also das ist ja selber passiert. Wann war das? Das war nicht so lange her, ne?
Das war in der Hinrunde jetzt beim Spiel gegen Darmstadt. Also schon ein paar Monate her. Aber es zeigt halt auch, dass die Entwicklung leider immer noch hochaktuell ist. Deswegen ist es auch so wichtig, was der Nils mit seinem Buch hier macht. Es ist leider nicht mehr, es ist nicht in den 80ern geblieben. Das Problem ist immer noch aktuell. Und ja, ich stand selbst auf der Südtribüne, war 2 Stunden vor Spielbeginn dort, hatte mir einen schönen Platz gesichert, extra früher gekommen, damit ich hinter einem Wellenbrecher stehen kann. Und dann hieß es eben, ja, wenn du quasi das Spiel sehen möchtest, solltest du woanders hinstehen, weil da kommen nachher 20, 30 Jungs und wenn die kommen, dann steht da sonst niemand mehr. Und so war es dann eben auch. Halbe Stunde vor Anpfiff kamen ca. 30 Mann, alles in schwarz gekleidet, direkt auf die Tribüne und da hat dann eben niemand mehr was gesagt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass so Leute wie Nils darauf aufmerksam machen. Es ist auch schön zu sehen, dass der Verein seit den letzten Jahren auch was dagegen tut und dagegen vorgeht und das eben nicht mehr so still hingenommen wird.
Ja, BVB ist aktiv gegen rechts, viele andere Organisationen auch. Dynamo Dresden schläft noch ein bisschen, ne?
Ja, das ist, sie versuchen schon viel zu machen, denke ich mal, aber es ist schwierig. Man kommt nicht so richtig an den Verein ran, habe ich mir sagen lassen, von Leuten, die auch Pressevertretern, die jetzt sehr viel mit dem Verein zu tun haben. Die haben ja gesagt, na, es ist immer schwierig, direkt an die Geschäftsführung ranzukommen, mit denen über das Thema zu reden, das wird immer totgeschwiegen. Das ist eigentlich immer so ein bisschen das Problem bei Dynamo, dass die sagen, ach, das gibt's ja eigentlich gar nicht. Wenn ich dann aber im K-Block bin und mich dann im K-Block ein bisschen genauer umsehe, habe ich letztens, ich glaube vor 3 Heimspielen, stand ich mal wieder im K-Block, sonst bin ich eigentlich bei den Sitzplätzen, da sieht man das nicht. Aber im K-Block habe ich Jugendliche gesehen, die waren keine 16, 17 Jahre alt, alle mit weinroten T-Shirts, Brandenburger Tor drauf, davor Fackelträger und hinten auf dem Rücken Dynamo, Deutschland, 33 bis 45, unsere Heimat.
Oh mein Gott.
Und da frage ich mich, warum ist niemand da von Dynamo, von den Verantwortlichen am Einlass und sagt, nee Junge, mit dem T-Shirt kommst du hier nicht rein. Oder wenn die was anderes anhaben, warum geht niemand hin, kontrolliert genau die Taschen und sagt, gib mal her das Ding, das kassiere ich ein, das, mit dem Ding kommst du nicht ins Stadion. Wird nicht gemacht, wird totgeschwiegen und es wird auch nicht diskutiert.
Ja, das war in Dortmund auch lange der Fall. Vor 6 Jahren haben die sich geändert. Da waren aber zwischendurch Sachen, unschöne Sachen. Siegfried Borchert, SS-Sigi, einer der Täter gegen mich, der selber dann mit 2000 Stimmen Stadtrat gewählt wurde, der hatte dann auch einen Sticker gemacht in der Corporate Identity Nachahmung von Borussia Dortmund von der Südtribüne in den Stadtrat. Das hat BVB natürlich gerichtlich unterbunden, aber da hat sich das Bild schon längst viral verbreitet. Und diese Hooligan-Organisation, die jetzt so viel Ärger macht, ist 0231 Riot. Die waren auch maßgeblich verantwortlich für die Überschreitung gegen Red Bull Leipzig in Dortmund. Und das sind einfach Strukturen, die kann man nicht mehr im Fußball erlauben. Und ich finde das schrecklich, dass sowas passiert. Diese Leute müssen eigentlich wegen organisierter Kriminalität vor Gericht gebracht werden. Aber diese Ultraszene ist sehr verschwiegen, so ähnlich wie die Mafia. Wir reden nicht mit der Polizei, wir machen keine Anzeigen, wo ich dann denke, das ist der falsche Weg. Da haben wir jetzt auch andere Sachen gesehen, wie zum Beispiel auch, wenn jetzt ein Fansonderzug von Dortmund nach Bremen, wo dann diese 123 Riots, so ähnlich wie bei dir, quasi in das Abteil reingegangen sind und entweder ihr steht jetzt auf, geht in ein anderes Abteil oder ihr fahrt nicht mit. Und da muss ich sagen, da muss man einfach Kante zeigen und sagen, hey Jungs, so geht das nicht. Ich bleib hier sitzen, du kannst jetzt machen, was du willst und ich zeige dich an oder ich breche dir gleich auch deine Nase oder sowas. Es soll kein Aufruf zur Gewalt sein, aber was ich kennengelernt habe, Neonazis, wenn man denen mit den eigenen Mitteln konfrontiert, ziehen die meistens immer den Schwanz ein. Weil sie einfach wirklich nur gemeinsam stark sind und sich quasi nicht alleine wehren können. Und wie sowas passiert, wie sowas eine Schule infiltrieren kann, das sehen wir jetzt gleich im ersten Teil meiner Lesung. Und das war 1983, fing das an. Damals in meiner Schule, das war eine ganz normale Schule vorher, und dann durch einen Mitschüler wurde es dann verseucht und verpestet mit dem braunen Gedankengut. Also ich fange mal an, ne? Dortmund-Dorstfeld, Wilhelm-Busch-Realschule. Benannt nach dem Großvater des Comics in Deutschland. Die Schule, an der Comiclesen verboten war. Ich hatte meinen neuen Asterix. Streit um Asterix, ich hatte mich tierisch lange drauf gefreut. Ich lachte mich total kaputt, da kam meine Lieblingslehrerin. Was ist denn das für eine Schundliteratur? Bum, peng, zack. Das ist doch kein Deutsch, ohne Grammatik, ohne vernünftigen Satzbau. Diese Comics führen zur Verrohung der Sprache der Schüler. Also sie hat wahrscheinlich dieses Buch gelesen, Verführung der Unschuldigen von Wertheim, das war ein Psychologe, was in der GEW dann auch gestanden hat. Und die GEW-Lehrer, die haben dann auch dafür gesorgt, dass an westdeutschen Schulhöfen in den 60er Jahren Comics verbrannt wurden. Hat es wirklich gegeben. Sie sagte dann auch mein Asterix-Comic ein. Was sie auch noch hat, das ist meine Erstausgabe vom Spider-Man, kostet heute 7.000 Euro. Was aber nicht verboten war, war zu denken. Frau Kunz, du blöde Kuh. Es war aber auch nicht verboten, Heil Hitler zu rufen. Da hatten wir dann Geschichtsunterricht bei unserem stellvertretenden Geschichtslehrer. Bei der Dia-Projektion sehen wir dann das Eingangsportal von Auschwitz-Birkenau. Während des Holocaust wurden über 5 Millionen Juden in Lagern wie Auschwitz vernichtet. Die meisten Opfer starben in den Gaskammern. Diesen geplanten Völkermord, da war die Stunde zu Ende. Aufgabe zur nächsten Geschichtsstunde, eine schriftliche Zusammenfassung, sagte der Lehrer im Rausgehen. Dann kam ein neuer Schüler nach vorne, den ich kaum kannte. Er war erst seit 2 Wochen bei uns, aber was ich wusste, dass er reihenweise von anderen Schulen vorher runtergeflogen ist. Und gleich sollten wir wissen, warum. Die Geschichte stimmt so nicht. Auschwitz hat nie existiert. Es ist eine reine Propagandalüge der Besatzungsmächte, um deren eigenen Kriegsverbrechen zu vertuschen. Ich habe beide Bücher gelesen. Karl Marx, das Kapital und Hitler, mein Kampf. Das einzig wahre Buch ist mein Kampf. Seit 2 Wochen ist er erst hier und faselt so ein Quatsch. Wer meinen Kampf kennt, der weiß, dass Hitler so etwas wie Auschwitz nie gemacht hätte. Deutschland, erwache. Das war unser Klassenschläger. Er brauchte nur 2 Wochen, um an das rechte Ufer zu schwimmen. Und ich habe mir nur gedacht, mit 13 Jahren Karl Marx gelesen. Ich habe den Schinken bei meinem Opa gesehen, mit ungefähr 800 Seiten. Ziemlich kompliziert geschrieben. Ich habe gedacht, das müssen wir schnell beenden. Jetzt reicht's. Halt die Klappe, Schiefer. Massenmörder verehrt, bist du bekloppt? Karl Marx gelesen mit 13 Jahren. Wie willst du das denn gemacht haben? Hä? Du bist doch schon beim Telefonbuch gescheitert. Nicht mal bis zum Buchstaben C bist du gekommen, du Analphabet. Und da hatte ich ihn blamiert und bloßgestellt. Vaterlandsverräter, rief er. Und wie sein großes Vorbild Adolf Hitler hat er sich nie selber die Finger schmutzig gemacht. Er hat die Ehre Deutschlands beschmutzt. Sei ein Held und lass ihn dafür büßen. Bleib stehen, du feige Sau. Da kam der Klassenschläger auf mich zugerannt. Und er wusste ziemlich wenig. Was er auch nicht wusste, war, dass ich früher mal Judo gemacht habe. Und dann ist er erstmal Kopf über dem Klassenschrank gelandet. Na, du fliegende Schwein, hat dir deine Mama nicht beigebracht, dass du dich mit Stärkeren anlegen sollst? Zitiert bin ich dann nach Hause gefahren. Mein Schulweg, der führte damals immer in Unterdorsfeld vorbei. In Unterdorsfeld gibt es den Platz der Synagoge. Nur da steht keine Synagoge. Ich bin dann in die Stadtbücherei gegangen, um das mal rauszukriegen, warum. Da habe ich das erste Mal mit 13 Jahren über die Pogrome gelesen, über die Reichskristallnacht, wie am 9. November auf Führerbefehl alle Synagogen in Deutschland brannten. Da habe ich dann auch das erste Mal gelesen, über diese Tradition, dass Juden Steine auf den Gräbern niederlegen, zum Gedenken. Diese Tradition ist mir aufgefallen, weil ich am jüdischen Friedhof in Dorsfeld immer vorbeigefahren bin. Die Tradition kommt eigentlich schon seit der Antike, wo hat das Nomadenvolk die Leichen dann in der Wüste abgedeckt mit Steinen. Und jedes Mal, wenn das Nomadenvolk zurückgekommen ist, wurden die Steine dann erneuert. Es gibt noch 3 andere Erklärungen, das wird jetzt aber zu lang. Daraufhin hat sich dann diese Tradition erhalten, Steine niederzulegen als Steine des Gedenkens anstatt Blumen. Und an dem Tag bin ich wieder an diesem jüdischen Friedhof vorbeigekommen und dann sah ich es. Der jüdische Friedhof wurde geschändet. Die Grabsteine umgetreten. Irgendwas knackert da immer. Die Grabsteine waren umgetreten. Mit Kreuzruhen beschmiert. Juden raus. Judensau Beschriftung. SS-Runen drauf. Und ich war ziemlich durcheinander. Diese 3 Steine, die vorher auf einem Grab niedergelegt waren, sah ich nun an dem Boden liegen. Ich nahm die 3 Steine auf und steckte sie mir in die Tasche. Dabei dachte ich mir, es gibt hier keine Gräber nach 1938. Wenn es hier seit 45 Jahren kein jüdisches Leben mehr gibt, wen behaupten, dass es den Holocaust nie gegeben hat? Bei uns war es eine normale Schule. Die Schultoilette war nie toll. Da waren vorher irgendwelche Schmierereien von wegen Modern Talking ist doof, BVB ist toll, Schalke doof. Doch jetzt kamen immer mehr SS-Runen und Hakenkreuze und auch die Aufkleber der FAP. FAP, so ähnlich benannt wie die DAP, die Vorgängerpartei der NSDAP. Die FAP wurde in den 70er Jahren von Kühn und Christian Worch gegründet. Christian Worch hat jetzt auch die Partei der Rechten gegründet. Und es waren die gleichen Akteure von damals, sind die gleichen Akteure von heute. Personalien sind gleich. Bis auf die Leute, die gestorben sind, wie zum Glück Michael Kühn. Und ich dachte mir, diese Dinger kleben jetzt hier überall. Ich schmierte dann das Hakenkreuz zu, mit ein paar Blumen.
Marian, kannst du mir ein Wasser geben, bitte? Gib einfach das, ja. Das ist meins. Warte mal.
Diese Dinger kleben jetzt hier überall, habe ich mir gedacht, und reiß den Aufkleber ab. Und da schwang die Tür auf. Und da waren sie wieder, die beiden. Heute bekommst du deine Abreibung, du Vaterlandsverräter. Ich nur, dick und doof sind auch wieder da. Bam, dann knallte von hinten eine Tür auf. Ein anderer Mitschüler hatte sich in der Toilette versteckt. Nahm ich in den Schwitzkasten und unser Klassenschläger konnte frei sich drauf losprügeln. Und ich konnte kein Judo mehr machen. Das war schon alles. Ihr kämpft ja echt wie Luschen, habe ich mir gedacht. Jetzt mach sie endlich fertig, sagte unser Obernazi von der Schule und hielt die Tür zu, ganz tapfer wie er war. Bums, gingen bei mir die Lichter aus. Nach einiger Zeit wurde ich dann wieder wach. Ich rappelte mich nach oben, spuckte Blut in den Rinnstein, bewunderte mein blaues Auge. Ich wusch mir das Gesicht ab, packte meine Sachen wieder zusammen und ging zum Unterricht. Und da war meine Lieblingslehrerin. Über eine halbe Stunde zu spät zum Unterricht. Das gibt dann einen Tag ins Klassenbuch. Frau Kunz, ich würde von diesen Schweinen da hinten zusammengeschlagen. Das kann gar nicht sein. Deine Mitschüler waren pünktlich in der Klasse. Du rechtfertigst also deine Unpünktlichkeit mit falschen Anschuldigungen gegen deine Klassenkameraden. Setz dich sofort hin. Haben Sie nicht verstanden, was ich gesagt habe? Ich wurde von denen in der Toilette verprügelt. Schluss mit dem Unsinn. Das gibt einen Tadel und einen blauen Brief an deine Eltern. Wenn sie mir wirklich einen Gefallen tun wollen, dann schmeißen sie mich doch von der Schule. Oskar, das reicht. Eine Woche nachsitzen bis 3 Uhr. Na, dann habe ich wenigstens nicht zur gleichen Zeit Schulschluss wie diese Idioten. Das Schlimme war, die hat jeden Morgen 2 Zehen Knoblauch gegessen, um ihre Alkoholfahne zu übertuschen. Kann man sich vorstellen, wie eine Rechtschreibkontrolle bei ihr ausgesehen hat. Da haben wir beide ans Heft gekotzt. Ja, Ring, und dann war die Klasse wieder zu Ende. Ihr könnt nach Hause gehen, bis auf Oskamp. Naja, da war ich ziemlich irritiert. Doch was ich da damals festgestellt habe, das war ein alter SS-Mann, der quasi in jede Schule seine Anwerber geschickt hat. Das war Fritz Klafke, ein ehemaliger SS-Mann. Der hat es quasi in jede Hauptschule, in jede Realschule geschafft. Gymnasium nicht so einfach und hat dort seine Jugendanwerber für die Nazi-Organisation reingeschickt. Und dann sollte ich mal sehen, wie das eigentlich so funktioniert. Ein Schultrag rekrutierte Schiefer einen weiteren Idioten direkt vor meiner Nase in der Pause. Ich habe hier was für dich. Du hast dich als aufrechter Deutscher bewiesen. Das ist unsere Auszeichnung. Und er gab ihm diesen Aufnäher, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Ich habe das mal recherchiert. Der Adler, der auf diesem Aufkleber drauf ist, ist gar kein deutscher Adler. Das ist der Adler der österreichischen kaiserlichen Zollverwaltung von 1780. Niemals das können die Idioten richtig machen. Mehr und mehr trugen Mitschüler dann auch diese schwarzen und grünen Bomberjacken. Und mehr kamen auch diese Aufkleber auf die Ärmel. Hier ist der Mitgliedsantrag für unsere Parteijugend. Wow, danke. Komm das nächste Mal mit zum Kameradschaftsabend. Jetzt haben wir Musik und Geschichte beim Volksgenossen Hinz. Ich kotz ab. Setz dich zu uns, Kamerad. Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Hinz hat an der Ostfront gekämpft, ein wahrer Held. Auch sein Bruder ist unserer Gesinnung und sitzt für die DVU im Stadtrat. Die DVU, Deutsche Volksunion, wurde in den 60er Jahren auch von einem ehemaligen SS-Mann gegründet. Der Hinz, der ist eigentlich Stanko, dieser Lehrer. Sein Bruder war auch für die DVU im Stadtrat und sein Sohn ist heute noch einer der führenden Neonazis in Dortmund. Und Stanko war bis zu seiner Pensionierung Lehrer an unserer Schule und hat sein braunes Gedankengut dort verbreitet. Ich dachte mir nur, musikalische Kulturgeschichte in Naziland. Na prima. Dein Vaterlandsverräter. Oskar, du Sau, nun kriegst du deine Lektion. Guten Morgen, Kameraden, kam der Lehrer rein. Und alle machten dann die Hand zum Spalier. Für dem Deutschlandlied, geschrieben von Hoffmann von Fallersleben und der Melodie von Josef Haydn. Die ganze Klasse möge aufstehen. Es ist uns leider offiziell untersagt, die erste Strophe zu singen. Und dann sangen sie Einigkeit und Recht und Freiheit fürs deutsche Vaterland. Die dritte Strophe. Unsere Nationalhymne. Die erste Strophe wurde missbraucht von den Nazis als Nationalhymne für ihre Ideologie. Unter anderem auch wegen den Gebietsansprüchen über Ostpreußen und Schlesien. Und auf einmal schwanken sie dann oben auch in die erste Strophe. Deutschland, Deutschland über alles. Und ich konnte es gar nicht glauben. Links, rechts, ich wusste nicht, wo mein Herz ist. Von vorne hörte ich die dritte Strophe, von hinten die erste. Unser Lehrer war hellauf begeistert. Wie schön, noch ein Lied, zu dem wir früher marschiert sind. Eins der wenigen alten Lieder, das deutsche Soldaten noch heute singen dürfen. Ich hatte einmal einen Kameraden, einen besseren fängst du nicht. Das Lied wird heute noch von der Bundeswehr gespielt beim Fahnenappell für gefallene Soldaten. Das Lied ist ja nicht so schlimm. Was ich schlimm fand, das war das Bild. Wie ein Wehrmachtssoldat seinen verwundeten Kameraden über einen Stacheldrahtzaun schleppt. Das Original hing kitschig gemalt in Öl, riesengroß in der Reichskanzlei von Hitler in Berlin. Und bei der Strophe, eine Kugel kam geflogen, gilt sie mir oder gilt sie dir, wurde ich direkt angesungen. Ich kotz ab. Jawohl, meine Schüler, eine passende Überleitung zu unserer deutschen Geschichte. Hier sehen wir die Schlacht von Stalingrad. Also Kessel von Stalingrad, Hitler schon voll auf Amphetamin, quasi Crystal Meth, hat den Zweifrontenkrieg gewagt und die Russen haben ihn dann eingekesselt. Und General Paulus hat leider dem Führerbefehl gehorcht, war sein Fehler. Und dann, als meine Kameraden und ich mit der ganzen 6. Armee von den Russen eingekesselt waren, was hätte die Rettung bedeutet? Und da sagte unser Nazi-Streber, wenn General Paulus den Durchbruch trotz des Befehls unseres Führers gewagt hätte. Er hat wirklich unser Führer gesagt. Ich konnte es nicht glauben. Als ob der noch am Leben wäre. Ja, genau. Er hätte hier im Nordwesten durchbrechen sollen. Und von da aus hätten wir den Feind in den Rücken fallen können. 100.000 sind krepiert und die finden das noch toll. Ich habe da mal eine Frage. Warum hatte Adolf Hitler eigentlich so einen kleinen Schnäuzer? Das war eine exakte Angabe für seine Penislänge. Hä? Doch eigentlich wollte er so einen langen haben. Blasphemie, Verrat. Oskamp, raus aus meinem Unterricht. Na endlich. Ich wundere mich, dass ich immer noch blaue Augen habe, nachdem ich so viel braune Scheiße gesehen habe. Für den deutschen Teich. Ende erster Teil. Ja, das war ja ein bisschen anders, ne? Im Osten.
Na, so viel anders vielleicht nicht, aber es war ein bisschen diffiziler. Aber auf jeden Fall ist es zur Wendezeit dann zu uns rübergeschwappt, weil du vorhin Christian Worsch erwähnt hattest und Michael Kühn. Die sind ja relativ kurz zur Wendezeit, 1990, sind die auf dem Theaterplatz aufmarschiert mit der FAP und haben ja den Rainer Sonntag rekrutiert bzw. mitgebracht, der bei uns direkt in den kirchlichen Vereinen, bei den Jugendlichen, in den Jugendclubs versucht hat, Jugendliche anzuwerben für die freie Kameradschaften, für FAP, NPD. Und das ist ihm teilweise auch gelungen. Also ich kenne einige von den christlichen Vereinen, wo die Punks gewesen sind und die Blueser und die Rocker, dass da einige junge Leute direkt zu den Nazis gegangen sind, sich die Haare abrasiert haben, Bomberjacken angezogen haben, mit denen rumgezogen sind.
Ja, da waren die 2 Jahre nicht in Dortmund. Da waren die im Osten unterwegs. Also ich habe ja früher mal gesagt, die waren schneller im Osten als die Zigarettenautomaten oder die
Tankstellen. Da hattest du Ruhe sozusagen in Dortmund.
Ja, da hatten wir ein bisschen Ruhe. Also ich habe da selber beim alten Fritz mal vor der Wohnung rumgelungert, um die mal auszuspionieren. Da habe ich Worch, Kühn, den Rieger, den Fundraiser der Nazis da auch gesehen. Das war kurz vor dem Mauerfall. Das war irgendwie auch so 88, 87.
Was ich mich frage, Nils, hast du Reaktionen bekommen aus der Neonazi-Szene auf das Buch jetzt hin oder ist da nichts passiert?
Doch, 2 Morddrohungen und einmal Twitter, einmal E-Mail. Solche wie du, ab ins Gas oder für dich buddeln wir ein Loch in der Straße. Oder besorgt den Exit-Bag. Ich habe die dann einen Screenshot gemacht, habe das bei Facebook gepostet und habe gesagt, ey, wenn ihr mir droht, dann orthografisch richtig. Ansonsten kann ich das nicht ernst nehmen. Hoge Satzbau.
Aber Anzeige hast du jetzt nicht gemacht?
Ja, wollte ich machen, aber zu viel Lesung in Schulen. Also ich lese ja viel in Schulen. Schule mit gegen Rassismus, Schule mit Courage. Die laden mich andauernd ein. Und ich habe jetzt schon vor über 6.000 Schülern gelesen. Gerade jetzt auch, letzte Woche war ja internationale Wochen gegen Rassismus. Viele Veranstaltungen haben wir da gemacht. Am Anfang, als sich die Leute noch gewartet haben, lief auch...
Was?
Ah, jetzt haben wir einen da. Ja, komm mal her, nimm mal ein Mikro. Komm, setz dich hin. Wenn du Mut hast, dann kannst du dich mit mir mal unterhalten. Die Schüler sich wehren, pass mal auf. Das, was du jetzt vielleicht nennst, was ich Propaganda mache, das stimmt aber nicht, ne? Das ist die einzig wahre Opfergeschichte. Hier, die Narbe, das ist die Wahrheit. Und was bist du für ein Vogel eigentlich? Das ist meine Veranstaltung. Bitte, du darfst gehen. Ich habe Mordanschläge überlebt. Ja, ich habe 10 Jahre Kampfsport gemacht danach. Ja, es tut dir leid, ja. Und es ist jetzt total unhöflich, hier bei meiner Veranstaltung
Kannst du dich vielleicht entfernen oder dich hier mit reinsetzen, dass du in Ruhe zuhören kannst?
Entweder setzt dich hier hin oder...
Du solltest die Veranstaltung nicht weiter stören, sondern dich irgendwo hier mit dazusetzen, junger Mann.
Hey.
Hey.
Übrigens, nächsten... Ja, du bist ein Feigling. Wir können ja nachher nochmal vor die Tür gehen. Feigling!
Also man merkt, es bringt schon was, sich gegen diese Leute zu wehren, weil die denken immer, die sind im Recht und nur faktenresistent.
Nein, das ist auch nicht die Regeln des Anstands. Also ich würde auch nicht bei irgendeiner Lesung dazwischenfunken.
Da nochmal draußen besuchen.
Da empfehle ich dann nur Anti-Idiotikum, das ist Pille gegen Idiotie. Hilft auch gegen anhaltenden Pegidismus.
Aber man sieht eben halt, die Rechtsradikalen, die haben jetzt den Mut, sich wieder zu wehren. Die denken, niemand widerspricht einem. Ich kann jetzt endlich wieder die Wahrheit sagen und kapieren nicht, dass die im Unrecht sind. Das peilen die nicht. Und die haben jetzt Oberwasser und die kommen hierher, die stellen sich irgendwo hin, die bedrohen die Leute. Und da muss man eigentlich das Gute, das Beste, was man dabei machen kann, sich zusammenschließen mit Andersdenkenden, die genauso denken wie man selber, sich mit denen zusammenschließen und dann gemeinsam gegen die vorgehen. Das ist das Beste, denke ich.
Ja, das ist ja eigentlich das einzig Gute ist an Donald Trump, dass jetzt die Umfragewerte für die AfD und Front National irgendwie nach unten rasseln.
Aber mit jedem Anschlag geht das wieder nach oben, weil die AfD, die lechzt ja danach, dass Anschläge passieren.
Ja, die nutzen ja immer jede Strömung aus. Das war aber auch früher so. Ne? Früher war es der Gastarbeiter, heute ist es der Flüchtling. Ne? Und dann in der Weimarer Republik war es das Finanzjudentum.
Richtig.
Die Parolen sind die gleichen, das Feindbild ist ausgetauscht. Das ist das Einzige, was sich dabei ändert. Ne? Und ja, also wenn jetzt noch jemand Fragen aus dem Publikum hat, ansonsten würde ich dann mit dem zweiten Teil auch weitermachen. Hat noch jemand Fragen? Okay, dann gehen wir mal weiter mit Comiczeichnen leicht gemacht. Allerdings gerade wie ein gleicher Fall, den ich auch in Frankfurt in der Buchmesse hatte. Da war ich gegenüber von der Jungen Freiheit. Meine Ausstellung, die ist übrigens in Halle 5, Stand C200, irgendwie Forum Sachbuch, direkt gegenüber vom Kompaktmagazin. Und das sind ja auch diese Leute, die quasi dann auch auf der Pegida reden. Und in der Frankfurter Buchmesse war ich direkt gegenüber von der Jungen Freiheit. Und dort haben die mich dann auch massiv an meinem Stand gestört, haben meine Signierstunden unterbrochen. Haben mich bei Gesprächen gestört mit Institut Français und alles Möglichen. Und ich konnte es gar nicht glauben, irgendwie diese Unhöflichkeit dahinter. Deswegen kein Anstand.
Und selber beklagen Sie dann aber, dass Sie von der Antifa genauso angemacht werden?
Ja, ja, Sie wissen auch schon, dass die Antifa auch Todesopfer hat, ne? Das ist aber. Ja, das Beste war noch, da wollte der Gauland gerade eine Rede halten. Das war echt die schärfste Nummer. Und dahinter war dann Indicom, Independent Magazin, ne? Die hatten Godzilla-Cosplayer. Und als der Gauland gerade zur Rede ansetzen wollte, dann bin ich da mit Godzilla um die Ecke geschlichen. Und es gab einen riesen Lacher und alle Köpfe haben sie umgedreht. Das ist schon ein bisschen anders, als so dazwischen zu labern, ne? Und trotz Bitte wegzugehen, geht er nicht weg.
Du hast also kreativ gestört.
Ja. Also hier sehen wir mal, wie Comics entstehen. Das ist das Storyboard sozusagen. Erst kommt das Manuskript. Alles runtergesprochen habe ich erst quasi alle Erlebnisse der 2 Jahre in einer langen Autofahrt nach Frankreich. Und danach habe ich dann eine Transkription gemacht in Romanform. Daraus dann ein Drehbuch verfasst und aus diesem Drehbuch dann diese Szenen aufgeteilt und dann grafisch aufgeschlüsselt mit diesen Thumbnails. Das ist ziemlich einfach. Ich kann dann sehen, was mache ich rein. Da kann ich noch eine Position ändern und einen Dialog dazu schreiben. Mal zur nächsten Szene. Damals so als 13-Jähriger wollte man ja auch mal gerne sowas haben wie Disco. Gab es die einzige Möglichkeit in Dortmund, die Eislaufhalle Wischling. Die sieht heute noch genauso aus wie damals. Da war halt Freitagabends immer Discolauf und da spielten die immer Wham und Modern Talking. Jetzt stellen wir uns alle ein bisschen Sherry Sherry Lady vor. Nee, bitte nicht. Ja, auf jeden Fall kam ich dann zu den Umkleiden und da waren die wieder verschönert von den Nazis. Deutschland erwache. Ja, wow, habe ich mir gedacht. Edding rausgeholt, das Ganze mal verschönert. Deutschland erwache, Frühstück ist fertig. Vaterlandsverräter, sagte dann Schiefer. Da ist er. Los Jungs, den schnappen wir uns. Mit dabei war Falki, ein älterer Neonazi, um die 19 Jahre. Wir waren damals 13, 14. Und die Jungs rannten dann hinter mir her. Und ich nach vorne. Und auf dem Schulhof wurde ich dann umzingelt. Und als Falki mir gerade eine reinhauen wollte, fiel er selber um. Keiner schlägt den Bruder meines Kumpels, sagte eine Gestalt von hinten. Das war Thomas. Eigentlich ein Freund von meinem Bruder. Ich hatte mit ihm vorher noch nie geredet. Ich drehte mich um. Was Thomas auch ziemlich gut konnte, war Boxen. Sein Opa war Ruhrgebietschampion im Schwergewicht. Da machte er erstmal unseren Klassenschläger fertig. Ich nahm mir den Typen vor, der mich in der Toilette festgehalten hatte, gab ihm einen kleinen Klaps, der fiel auf die Knie und winselte um Gnade. Was Thomas auch ziemlich gut konnte, war Fußball spielen. Und hier sehen wir die Trainingseinheit Torwartabschlag. Und da lagen sie auf dem Boden. Ich war ziemlich begeistert. Und ich sagte zu ihm, das geht schon ein paar Monate so. Ich habe schon überall nach Hilfe gefragt. Auch das Sorgentelefon. Die schickt mich zur Polizei. Und die meinten, ohne Zeugen und ohne ärztliches Attest gibt es keinen Fall. Ja, das war leider damals so. Damals gab es auch schon den weißen Ring, wusste ich aber nicht. War noch die Zeit vor Internet. Die Polizei hat mir das auch nicht gesagt. Aber heute gibt es ja sowas wie mobile Opferberatung rechtsradikaler Gewalt. Und die helfen dann auch, wirklich beim Umgang mit der Polizei. Was entscheidend ist, man kann dann auch als ladungsfähige Adresse kann man dann auch diese Opferschutzorganisation angeben oder seinen Anwalt. Sonst kann es sehr schnell passieren, dass über den gegnerischen Anwalt dann die Adressdaten rausrücken und man wird dann unter Druck gesetzt. Und dafür sind die Leute da unter anderem auch, dass sie mit ärztlicher Hilfe kommen, mit zum Beispiel auch einer Traumaambulanz. Jedes Opfer von Gewalt oder auch rechtsradikaler Gewalt im Allgemeinen ist traumatisiert. Das kann zu Drogenmissbrauch führen, Suizidgefährdung etc. Deshalb gibt es da die Traumaambulanz, die helfen aber Psychotherapie, die helfen aber auch finanziell, wenn man umziehen muss oder sein Auto wieder reparieren muss, wenn es zerstört wurde. Die helfen auch mit dem Umzug, wenn man sagt, ich kann in dieser Stadt nicht mehr wohnen, ich möchte weg. Die helfen aber auch mit dem Anwalt, wenn man zum Beispiel, wenn es darum geht, zum Beispiel in einer Nebenklage Schmerzensgeld einzufordern etc. Deshalb empfehle ich auch immer, sich da umzugucken, welche Organisation es hier vor Ort dann immer gibt. In Dortmund, in Nordrhein-Westfalen ist es der Backup NRW. Das mal dazu. Herr Thomas meinte dann zu mir, wenn du Hilfe in Dortmund brauchst, dann ruf nicht die Bullen, sondern einfach ein Taxi. Das geht schneller. Ich zeige dir mal, was schneller ist, was die Polizei erlaubt. Und dann zeigt er mir ein paar Box-Moves, die mir nachher noch ziemlich weiterhelfen sollten. Mir hat bisher noch niemand geholfen. Vielen Dank, Thomas. Hey, unter Freunden sagt man nicht Danke. Und das war der Beginn unserer Freundschaft. Und jetzt kommen wir zu der Szene, wo er mir das zweite Mal bisschen meine Hintern gerettet hat. Und da kommen wir auch ein bisschen dazu, was in Dortmund eigentlich los war. Es war Frühling, die Kirmes hatte frisch eröffnet. Und da sah ich diese beiden Gestalten. Rechts, links, das war Skinhead Erwin, ungefähr 25 Jahre alt, ein Skinhead aus Bochum-Langdrea. Und rechts, das war Fritz Klafke. Der alte Fritz, ein ehemaliger SS-Mann und Gestapo, der kam gar nicht aus Dortmund, der kam aus Berlin-Brandenburg und wurde damals, weil Dortmund war ein ziemlich rotes Kaff eigentlich vor der Machtergreifung Hitlers. Der hatte die NSDAP die schlechtesten Wahlergebnisse und der Widerstand war sehr aktiv. Die Edelweißpiraten, Rote Kapelle, Weiße Rose waren sehr aktiv, auch in Dortmund. Um das zu brechen, wurde die Gestapo massiv reingeschickt, da auch dann sozusagen das Gestapo-Gefängnis Steinwache. Und er war damals auch in der Steinwache, wie ich gehört habe. Und er hat quasi in allen Vororten die Jugendlichen radikalisiert. Und hier sehen wir ein Beispiel. Da kam 13, jetzt geht Siri an bei mir, was soll das denn? Da wurden 13 bis 14-jährige Kinder, also 12, 13-jährige Kinder vom Fußballspielen abgefangen. Heil, sei gegrüßt, junger Kamerad. Das deutsche Volk braucht so stramme Jungs wie dich. Wo sind denn deine Freunde? Das müssen der alte Fritz und Skinhead Erwin sein. Komm zum Jugendkameradschaftsabend mit Fußball, Wehrübung und Grillen. Bring deine deutschen Schulkameraden mit. Bis zum Gruße, bis Samstag. Und genau das Gleiche habe ich auf der Frankfurter Buchmesse auch gesehen. Da hat die Junge Freiheit ein Lexikon der deutschen Geschichte herausgebracht für junge Leser, wo quasi das Thema Holocaust komplett ausgeklammert wurde. Also nur als Randnote bemerkt. Und die haben diese Tüten mit Infomaterial über dieses Lexikon, haben die schon an 12-jährige Schulkinder verteilt. Ja, der alte Fritz war ein alter SF-Offizier. Der Vorortanwerber des toten Teufels Hitler. Und die Stiefel von Skinhead Erwin sollte ich noch näher kennenlernen. Ich fuhr dann ein Stück weiter und ich hörte ziemlich geile Musik. Great Balls of Fire. Na Kleiner, was glotzt denn so? Hey, coole Musik, wer ist denn das? Das ist Jerry Lee Lewis. Na, der Junge hat Geschmack, das ist Jerry Lee Lewis. Dann komm doch heute Abend vorbei, Buddy. Hier hast du 2 Freikarten für Rock'n'Roll auf Einladung von Gypsy Elvis. Gypsy Elvis war Sinti, genau wie Elvis selber. Wow, später, bis danke. Als es dunkel war, kehrte ich zurück. Die Kirmes war inzwischen eröffnet. Ja, ist wohl viel zu viel los, dass die Nazis Ärger machen. Hi, Buddy, welcome back. Hallo, Gypsy Elvis. Wir starten die erste Fahrt mit dem ersten Gast, mit dem ersten Song der Rock'n'Roll-Geschichte. Und da hatte ich dann ein wenig Spaß. Und auf einmal die Nazis auf. Oh mein Gott, vorweg Skinhead Erwin, dahinter der Kumpel, mit dem SS Sigi in den 70ern die Borussenfront gegründet hat, die beiden Nazis bei mir von der Schule und 2 andere, die ich nicht kannte. Verdammt, ich machte ein Cut-Signal zu Gypsy Elvis, er drückte geistesgegenwärtig den Notstopp. Es quietschen die Bremsen, los, hau ab, Junge, schrie er noch. Doch es war zu spät. Von vorne kam Skinhead Erwin, von hinten ein anderer. Ich nahm den Stein, den ich am jüdischen Friedhof aufgegriffen hatte, zielte und gab Skinhead Erwin einen kleinen Denkanstoß. Hat nicht viel geholfen. Von hinten kam schon der Nächste. Ey, Fettsack, dreh die um, rief es einmal durch die Lautsprecher. Da stand dann Thomas mit seinen Fußballkumpels. Lass den Jungen sofort zufrieden. Und ich so, hi Thomas. Los, hau ab, mach dich schnell vom Acker. Gypsy Elvis zeigte mir dann auch den Winterausgang. Was dann ziemlich gut war, die Nazis waren sehr begeistert von seinem massiven Auftreten mit mehreren Leuten. Da haben die Nazis ihn erstmal zum Kameradschaftsabend eingeladen, haben gesagt, wenn wir den rekrutieren, dann kriegen wir gleich 10, 20 Jungs. Und dann habe ich Thomas wieder getroffen. 2 Tage, nachdem er beim alten Fritz beim Kameradschaftsabend war. Hey, wo ist denn deine schwarze Bomberjacke? Naja, weiß doch, Skinhead Erwin hat mich eingeladen und abgeholt. Hallo, Kamerad. Hier mein Obersturmführer, Thomas, ein tapferer Kämpfer und Volksgenosse. Und so hat Thomas mir das beschrieben. 2 Wehrmachtskarabiner in der Vitrine, Hakenkreuzflagge, Vollidioten auf dem Sofa und eine Hitlerbüste. Heil Hitler, junger Kamerad. Weib, mach was zu trinken. Ein Satz und er war schon angekotzt von diesen Idioten. Und jetzt wollten sie ihn auch noch rekrutieren. Es folgten Parolen über die arische Rasse, Endsieg, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus und die jüdische Weltverschwörung. Dann sangen sie das Horst-Wessel-Lied und grölten danach Sieg Heil, Sieg Heil. Es erhellen den Vortrag über die wahren Reichsgrenzen im Betrug der Besatzungsmächte. Der alte Fritz erzählte von seiner glorreichen SS-Zeit, dass der neue Volkssturm jetzt beginnen muss, mit dem wir Dortmund zu einer national befreiten Zone machen. An diesem Tisch sitzen heute die Gauleiter von morgen. Als er seine Frau erneut wegen den Getränken anpöbelte, wollte Thomas nur noch weg. Sieg Heil! Hier, du nimmst die Schulen in Dorstfeld und die Sportvereine im Westen. Er ließ sich eine Ausrede einfallen. Ich muss zum Fußballtraining und machte sich vom Acker. Wie Aufkleber landet mit seiner Jacke in einem Müllcontainer. Den Gauleiter und den den alten Fritz hätte er auch am liebsten da reingestopft. Volksgenosse am Arsch. Du hattest recht, ich bin fertig damit. Die sind aber nicht fertig damit. Naja, und dann kam es halt zu Sachen, wo wo Thomas mir dann nicht mehr helfen konnte. Ich hatte ein Baumhaus, was ich mal gebaut hatte mit 12, hatte ich das ganze Propagandamaterial gefunden. Reichskriegsflagge, FAP, Flyer, Aufkleber, alles Mögliche. Hab das in die Tüte gepackt und ein Lagerfeuer mitgemacht. Das hat wohl einer von den Nazis mitgekriegt. 2 Tage später ist dann diese Szene passiert. Ich war im Wohnzimmer bei meinen Eltern, fütterte meinen Wellensittich und auf einmal macht es Peng. Hat man hier auf mich geschossen. Ich bin zu Boden gesprungen, hab die Polizei gerufen. Die kam dann auch rasant schnell nach 30 Minuten. Also Pizzataxi ist in Dortmund übrigens schneller als die Polizei. So, und dann kam der Bulle rein und meinte so, ja, das war ein Luftgewehr oder eine Steinschleuder. Und sagte dann auch noch, am Sonntag kommt die Spurensicherung nicht, die am Feierabend. Maximal können wir eine Anzeige machen wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Ja, ich habe dann mal selber getestet mit dem Luftgewehr vom Kollegen. Da habe ich niemals eine weiße Macke reingekriegt. 3 Jahre später habe ich das Projektil gefunden, als meine Eltern ausgezogen sind. Habe das zu meinem Cousin gegeben, der bei Bundeswehr war. Und der hat gesagt, das ist eine Karabiner, also Mauser-Hohlspitz vom Wehrmachtskarabiner. Also lag ich damals richtig, wusste, wer den Schießbefehl gegeben hat. Das war der Obernazi bei mir von der Schule, weil ich wusste, wo er immer hingeht und wo die Karabiner sind. Und so habe ich mir den Jungen gekrallt, weil ich endlich wollte, dass es aufhört. Ich habe ihn nach der Schule gestellt. Er hat sich nicht gefreut, mich wiederzusehen. Er ist einfach nur voller Panik weggerannt. Und ich wollte ihn einfach mal klar machen, dass er ab jetzt persönlich dran ist und nicht immer seine Schläger vorschicken muss. Er hat das nicht so ganz verstanden, dass ich einfach nur wollte, dass es ein Ende hat. Er hat versucht, mir die Augen auszukratzen. Dann habe ich ihm einen mitgegeben. Dann hat er mir ein Büschel Haare rausgerissen. Und da habe ich dann durchgedreht. Ich nahm einen Stein und war kurz davor, ihm den Schädel einzuschlagen. Ich habe es dann aber sein gelassen. Ich habe den Stein weggeschmissen und habe gesagt, lass mich endlich in Ruhe. Das Dumme war, er hätte sich inzwischen in die Hose gepinkelt. Und das haben ein paar andere Leute gesehen. Und wie Nazis halt sind, die können nicht verlieren. Ja, und da bin ich eigentlich mal mit meinem BMX-Rad vor denen abgehauen. Das hat diesmal nicht geklappt. Weil die haben mein BMX-Rad mit Stahlnägeln zerstochen nach der Schule. Und dann musste ich mein Fahrrad von der Schule wegschieben. Also sobald ich aus der Sichtweite der Schule war, kam ein Motorradfahrer von hinten, hat mir in den Rücken getreten. Dort, wo ich zu Boden gegangen bin, sind dann mehrere Neonazis aus dem Gebüsch gesprungen. Da war dann auch, den wir heute als Siegfried Borchardt, SS-Sigi kennen, ich nenne ihn nur die Arschgeige. Ich habe mal gehört, wie er geschrien hat, hey, los, verpisst euch, keiner hat was gesehen. Es waren andere Schüler da, war gerade Schulschluss. Wenn einer die Bullen ruft, finden wir ihn. Und es wird ihm dann genauso ergehen wie ihm dort. Es hat mir keiner geholfen. Nach einem Tritt ins Gesicht habe ich die Besinnung verloren. Bin dann erst etliche Zeit später wach geworden. Und noch beklaut. Quasi haben die mich ausgeraubt. Ich hatte niemals 30 Pfennig gehabt, um mir einen Krankenwagen zu rufen. Mein Schlüssel war auch weg. Ich konnte auch nicht nach Hause, um Krankenwagen zu rufen. Also habe ich mich 3 Kilometer zum Hausarzt meiner Eltern geschleppt. Und dann kam die Diagnose. Jochbeinbruch, Nasenbeinbruch, 2 Rippen gebrochen, Gehirnerschütterung, innere Blutung, Fleischwunde unterm Kinn, Narbe habe ich heute noch, und diverse Schürfwunden. Mein erster Besuch war Thomas. Thomas meinte, dass er jetzt alle Jungs von der Fußballmannschaft zusammenrottet und auch von anderen Fußballmannschaften. Er kriegt 30 bis 40 Leute zusammen und wir machen jetzt eine große Gegenschlägerei. Dann habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Die haben jetzt schon 2-mal versucht, mich umzubringen. Wenn jetzt noch einmal das passiert, dann kommt wirklich jemand zu Tode. Entweder einer von denen oder einer von uns. Und die Uhr können wir dann nicht mehr zurückdrehen. Ich werde diese Arschlöcher anzeigen und zur Polizei gehen. Und auch vor Gericht, wenn es sein muss. Halbes Jahr später kam es dann zu Gerichtsverhandlungen. Die beiden Haupttäter der Borussenfront, Neonazi-Szene, wurden nicht mal vorgeladen. Der eine hatte ein Alibi, der andere konnte nicht ermittelt werden. Das ist eine politische Beweisaufnahme. Es wurde nur die eine Körperverletzung verhandelt. Die beiden Schulschläger haben 27 Sozialstunden gekriegt. Und ich habe auch kein Schmerzensgeld bekommen. Und da war Justiz ja mal wieder auf dem rechten Auge blind. Naja, danach gab es dann wenigstens keine Übergriffe mehr. Ich wurde dann nochmal angepöbelt oder angespuckt. Ne? Und da war dann aber ziemlich schnell Ende.
Nils, was ich dich fragen wollte, was ist denn aus den Typen geworden, aus den Angreifern? Hast du irgendwelche Informationen, was aus denen geworden ist heute? Außer, dass ich jetzt weiß, dass SS-Sigi sogar von der Obdachlosenhilfe das Essen spendiert kriegt.
Du, der hat seine Lehre gemacht, dann hat er 2 Jahre gearbeitet. Der ist jetzt 61 oder so. Der lebt eigentlich seit seinem 21. Lebensjahr von der Stütze oder Sozialhilfe oder sitzt im Knast. Und dann sitzt er dann, als er im Stadtrat gewählt wurde, sitzt er dann dort und wird von Spiegel interviewt. Und dann sagt er so, ja, was wünschen Sie sich denn, Herr Borchert? Und dann sagt er nur, deutsche Arbeitsplätze für deutsche Arbeitnehmer. Ne? Aber selber noch nie gearbeitet. Hat auch im Stadtrat Dortmund nur 3 Monate durchgehalten, weil er Alkoholiker ist. Ne? Mhm. Naja, was dann aus denen geworden ist, aus den anderen, der Obernazi bei mir von der Schule, der ist jetzt im Polizeipräsidium in Dortmund, in der Kripo.
Großartig. Wie konnte das denn passieren?
Och, wahrscheinlich haben die da beim Kameradschaftstreffen die Bewerbungsbögen. Jetzt kommen wir dann mal zum Epilog. Was aus den anderen wurde, weiß ich nicht. Ich habe es versucht rauszukriegen, aber keine Ahnung. Also Hamburg, September 2011. Hey Papa, was machst du da? Ich sortiere die Fotos, meine Fotos aus Israel. Papa, das ist verboten. Dieses Zeichen darf man nicht mehr zeigen. Ich war in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Dort wird an die vielen Menschen erinnert, die von den Nazis umgebracht wurden. Da zeigen sie die verbotenen Fahnen, um daran zu erinnern, was damals passiert wurde. Aber das waren Originalstandarten vom Reichsparteitag. Die Nazis hatten Fahnen mit der Aufschrift Deutschland erwache. Das gleiche haben die Neonazis in meiner Schule hingeklebt und hingeschmiert. Warum haben sie die Menschen umgebracht? Sie haben die Menschen getötet, die einer anderen Religion angehörten oder eine andere Meinung hatten. Wie haben die Nazis sie umgebracht? Die Nazis haben sie in Lager gebracht und dort getötet. Und hier sehen wir die Fotos von der sogenannten Selektion in Auschwitz-Birkenau, als die Güterwaggons mit den Menschen angekommen sind und sie von der SS selektiert wurden. Die Arbeitsfähigen, junge Männer und junge Frauen, direkt an die Arbeit. Die nicht arbeitsfähigen, ältere Menschen, schwangere Frauen und Kinder, sofort ab ins Gas. Und da meine Geschichte, die fängt ja an mit der Propagierung der Auschwitz-Lüge, mit dem Leugnen des Holocaust. Und hier, da bin ich dann stilistisch auch zu den Realfotos übergewechselt. Hier ist die Gedenkhalle von Yad Vashem. Auf dem Boden die Namen aller Vernichtungslager. Unter der Grabplatte vor der ewigen Flamme ist die Asche von 1000 vergasten Juden. Nur ein paar Meter weiter davon ist die sogenannte Säule der Helden. Diese Säule ist gewidmet an die Aufständischen im Ghetto, an die Widerstandskämpfer der Résistance in Frankreich, an die Partisanen in Wälder und an die alliierten Soldaten, all diejenigen, die es gewagt haben, eine Waffe in die Hand zu nehmen, um Europa von dem Nazitum zu befreien. Dort habe ich dann symbolisch den dritten Stein zum Gedenken niedergelegt. Vielen Dank.
Falls ihr noch Fragen an Nils habt, könnt ihr die gern stellen. Oder an mich. Ah, Zeit ist rum, okay. Ich höre gerade, Zeit ist rum. Danke, dass ihr hier wart.
Vielen Dank, Dankeschön. Übrigens, Halle 5, Stand C200, da ist die Ausstellung. Und da vorne bei Panini könnt ihr das Buch kaufen. Ich signiere ab 14.30 Uhr da vorne wieder auf der Signierinsel. Da gibt es dann auch das im Deutschen Teich. Jetzt gehe ich auch direkt rüber zu meiner Ausstellung. Wer Bock hat, kann gerne mitkommen. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.